Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In Berlin melden sich immer mehr Schüler und Lehrer mit Diskriminierungserfahrungen. Wie Kinder und Erwachsene besser geschützt werden könnten, das besprechen wir gleich. Und eine Reise um die Welt auf der Suche nach gutem Schulunterricht. Die hat ein Bruderpaar aus den Niederlanden gerade gemacht. Welche überraschenden Einsichten sie dabei gewonnen haben, auch das ein Thema bei uns. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Diese Stelle gibt es so nur in Berlin. Seit 3 Jahren arbeitet dort eine Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen. Bei ihr können sich Schüler oder Lehrer melden, die negative Erfahrungen wegen ihrer Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung gemacht haben. Und das werden offenbar immer mehr, denn die Zahl der gemeldeten Fälle hat sich verdoppelt seit 2016. Insgesamt gab es fast 280 Vorfälle. Das geht aus einer Antwort der Bildungsverwaltung hervor auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen im Abgeordnetenhaus. Bettina Jarasch ist Sprecherin für Integration und Flucht der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Die Zahlen dürften Sie jetzt nicht überraschen. Sie wollen seit langem mehr gegen Diskriminierung an den Berliner Schulen tun. Warum tut sich denn die rot-rot-grüne Koalition trotz dieser Fallzahlen jetzt offenbar so schwer?
Also erstmal haben wir was begonnen, was es so noch nie gab. Und dass die Zahlen so steigen, zeigt zum einen, dass es tatsächlich zeigt das Ausmaß der Problematik natürlich, ist aber auch zuerst mal ein Vertrauensbeweis in die Arbeit der Antidiskriminierungsbeauftragten. Denn das stellen wir auch bei anderen ähnlich gelagerten Fällen fest. Menschen melden sich erst, wenn sie Vertrauen haben, dass mit ihrem Problem seriös umgegangen wird und dass es auch ernst genommen wird.
Jetzt sind es ja vor allem die Beschwerden über Lehrkräfte, die da zugenommen haben. Die Zahl hat sich verdoppelt. Welche Konsequenzen sollten denn daraus gezogen werden? Braucht es zum Beispiel mehr Schulungen für das Lehrpersonal?
Also diese Zahlen zeigen zumindest eines. Es gibt eben auch diese strukturelle Dimension bei Diskriminierung. Das Thema wird gerade in Medien oft sehr verkürzt dargestellt, so als ob es immer nur darum ginge, dass sich Schüler auf dem Schulhof streiten, so ungefähr. Das wäre eine sehr verkürzte Sicht auf die Dinge. Es gibt Diskriminierung durch Lehrkräfte, wobei ich dazu sagen muss, die muss gar nicht immer böse gemeint sein. Da geht es um Schubladen in den Köpfen, die eben meistens auch oft auch unbewusst sind und trotzdem diskriminierend sind. Und wir glauben, dass es dabei um eine Frage der Schulkultur insgesamt geht. Es geht meistens, wo es Diskriminierung gibt, haben wir es nicht mit Einzelfällen zu tun, sondern meistens geht es um eine Schulkultur, die insgesamt keine Kultur des Respekts und so weiter ist. Und deswegen setzen wir nicht nur auf Fortbildungen, das auch, sondern wir setzen auch auf einen gemeinsamen Prozess in den Schulen, also eine Art Organisationsentwicklung. Und dabei wollen wir die Schulen auch unterstützen.
Und mitnehmen müssen Sie die auch. Die bisherige Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen in Berlin hatte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk schon mal berichtet, dass es da oft ans Eingemachte geht und Schulleitungen durchaus auch mal blockieren und Vorfälle an ihren Schulen gerne als Einzelfälle abtun. Fehlt es da an Problembewusstsein?
Ja, das ist, sagen wir es so, erstens zeigt das, und das ist tatsächlich meine feste Überzeugung, dass man dieses Problem auch vom Kopf her anpacken muss, sprich von der Leitung, von der Schulaufsicht und von den Schulleitungen her. Das ist kein Problem, dass man dem Klassenlehrer oder noch besser der Sozialstation oder so allein überlassen kann oder Projekten, die man von außen dann zur Hilfe ruft und die mal punktuell im Unterricht sind. Also man muss es tatsächlich strukturell und systematisch angehen und die Schulleitung hat da eine Verantwortung. Dass ein System, wenn sozusagen Vorwürfe kommen, erstmal dicht macht, das ist gerade auch in Schule leider weit verbreitet und ist tatsächlich eine Erfahrung, die eben auch die bisherige Beauftragte Saraya Gomez oft gemacht hat, von der sie auch oft berichtet hat. Und umso wichtiger finde ich es, dass allen in Schule klar wird, dass so ein Prozess, wo man eben für eine andere Schulkultur in der Schule sorgt, dass das ja auch eine Entlastung sein kann. Und zwar für alle. Denn die Lehrkräfte sind mit Konflikten, die dann plötzlich aufpoppen, ja auch oft fühlen sich ja auch oft sehr alleingelassen. Und wenn es so eine Schulkultur gibt, in der alle anständig miteinander umgehen, aber auch wissen, wo die Grenzen sind, die roten Linien, die man nicht überschreiten darf, dann hilft es allen in Schule.
Jetzt haben Sie aber schon gesagt, dass es und erzählt auch, dass es da eben Schulleitungen, ganze Schulen gibt, die sich dem erstmal eben ja skeptisch gegenüberstellen. Wie wollen Sie die denn mitnehmen? Wie wollen Sie denen zeigen, dass sie nicht unter Generalverdacht geraten, wenn sie da Schulungen machen?
Also erstens, weil, wie gesagt, wir alle haben solche Schubladen in den Köpfen. Und deswegen hat es gar nichts mit Generalverdacht zu tun, wenn die Menschen, die Führungsverantwortung haben, da auch besonders sensibilisiert sind. Die Bildungsverwaltung hat, angeregt von der bisherigen Beauftragten, ja auch tatsächlich mit entsprechenden Schulungen für die Schulaufsicht, also erstmal für die Ebene über den Schulleitungen quasi, begonnen. Und wir fordern als konsequenten nächsten Schritt nicht nur, dass das zu Ende geführt wird, jetzt auch bei dem Nachfolger von Frau Gomez, sondern dass der nächste Schritt ist, dass es auch solche Fortbildungen für die Schulleitungen gibt. Und dann müssen sich eben Prozesse anschließen, an der alle in Schule beteiligt sind. Also die Elternvertretungen, die Schülervertretungen, die Lehrkräfte, die Schulleitung und sonstiges Personal.
Lassen wir das nicht mal bei diesem schwammigen Begriff Prozesse, sondern versuchen wir das mal mit Leben zu füllen. Was könnten Sie sich da genau vorstellen?
Das kann von Schule zu Schule unterschiedlich sein. Deswegen wollen wir garantieren, dass es so einen Prozess gibt und dass die Beteiligten wissen, worüber sie dabei reden. Was sie im Einzelnen vereinbaren, das kann in den Schulen unterschiedlich sein. Das wollen wir ihnen auch nicht oktroyieren. Aber das fängt schon an bei ganz normalen Regeln. Wenn man so will, das kann eine Art Hausordnung sein, die der erste Schritt ist. Das sind nicht immer so dramatische Dinge. Einfach Dinge, an die sich alle halten und auf die sich auch alle verpflichten, die täglich in dieser Schule einander begegnen.
Und wenn Sie die Antidiskriminierungsbeauftragte, die es ja momentan noch gibt, dann später ab 2020 einen Beauftragten, wenn Sie den mehr stärken wollen, wie ich Sie auch verstanden habe, dann bräuchte der auch mehr Befugnisse. Haben Sie denn Ihren Koalitionspartner, die SPD und deren Bildungssenatorin Sandra Scheres, damit im Boot? Im Moment sieht es ja nicht danach aus.
Also ich sage mal, es hat zumindest bei uns deutlich Fragen aufgeworfen, dass die Stelle aufgewertet worden ist, was wir schon lange gefordert hatten und auch noch mit mehr Personal ausgestattet und dass die wirklich weit über Berlin hinaus geschätzte bisherige Beauftragte sich dennoch nicht mehr auf die Stelle beworben hat. Das wirft Fragen auf, die müssen wir klären, das machen wir in der Koalition. Ich nehme auch an, da sind wir noch nicht ganz am Ende. Und tatsächlich haben Befugnisse natürlich entscheidend damit was zu tun, ob man als Beauftragte in eine Schule reinkommt, gerade wenn es dieses Phänomen gibt, das Sie selbst gerade erwähnt hatten, dass manche Schulleitungen dazu neigen, dann erstmal dicht zu machen, statt das als eine Unterstützung zu begreifen, so wie ich das sehen würde, dass es eine Diskriminierungsbeauftragte gibt, die, wenn Konflikte vorgefallen sind, in die Schulen reingeht. Aber dann muss sie auch rein dürfen, dann muss sie vielleicht auch mal im Unterricht von manchen Lehrkräften hospitieren dürfen und so weiter. Also dann braucht sie bestimmte Informationen, die ihr nicht vorenthalten werden dürfen, sonst kann sie das nicht sinnvoll steuern.
In Berlin steigt die Zahl der gemeldeten Fälle von Diskriminierung an Schulen. Die grüne Bildungspolitikerin Bettina Jarasch mit Ideen, die helfen, Schüler und Lehrer besser zu schützen. Ich bedanke mich fürs Gespräch.
Gerne.
Wie sieht guter Unterricht aus? Eine Frage, die sich nicht nur Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland stellen.
Campus und Karriere. International.
Auch in den Niederlanden wird das bestehende Schulsystem immer mal wieder in Frage gestellt. Von Erik Ex zum Beispiel. Nach 8 Jahren als Lehrer hat er sich deshalb eine Auszeit genommen und wollte lernen von anderen Pädagogen und zwar gerne weltweit. Dafür reiste er 50.000 Kilometer mit dem Bulli von Finnland nach Singapur. Andrea Luke hat Erik Ex getroffen und dessen Bruder Luke, der als Journalist diese ganz besondere Bildungsreise begleitet hat.
Erik stuurde mij op een gegeven moment een foto via WhatsApp. Hij had een kaart.
Irgendwann schickte mir Erik ein Foto via WhatsApp. Darauf war eine Karte, auf der hatte er die Route eingezeichnet. Die begann in Finnland und ging über Russland in den Süden, Richtung Türkei, über den Himalaya, ganz weit in den Osten nach Singapur. Und dann sagte er, diese Strecke will ich fahren. Kommst du mit?
Die Route für die Tour kam nicht zufällig zustande.
Der Startpunkt und der Endpunkt haben sehr viel miteinander zu tun, denn Finnland schneidet immer sehr gut ab bei Bildungstests wie PISA, aber in letzter Zeit sind sie in Singapur fast noch besser. Diese beiden Länder muss man sich ansehen. Und was dann auch noch interessant ist, diese beiden Länder haben quasi gegensätzliche Unterrichtssysteme. Finnland ist bekannt für viel Freiheit, wenig Hausaufgaben, kurzen Unterricht, lange Sommerferien. In Singapur ist es das Gegenteil. Die Kinder beginnen sehr früh und sie bekommen sehr viel Hausaufgaben auf.
Um es gleich vorwegzunehmen, die Erwartungen an Singapur wurden für die Brüder nicht eingelöst.
In Singapur waren wir in einer der besten Schulen des Landes. Da saßen die Kinder in einem Raum ohne Klimaanlage. Die Klasse war sehr groß, die Kinder passten zum Teil auch nicht so richtig auf. Und Erik sagte so zu mir, ist das jetzt das Beste?
Ja, ist das nun das Beste in das beste Land?
Dafür waren sie von Schulen im Iran positiv überrascht. Hier in einem Land, in dem Luc und Erik durchaus mit Schwierigkeiten gerechnet hätten und wo ihnen ein staatlicher Begleiter nie von der Seite wich, gab es eine gute Idee für den Unterricht.
In Iran fanden wir eigentlich eine Idee für das Unterweis.
Im Iran haben wir ein Konzept entdeckt, das wir auch für die Niederlande sehr fortschrittlich fanden und wovon wir dachten, das sollten wir vielleicht auch einführen. Da haben sie nämlich schon vor ein paar Jahren beschlossen, dass Kinder in der Grundschule keine Noten bekommen, durch die sie mit den anderen Schülern verglichen werden, sondern Noten, die ausdrücken, wie sie sich selbst im Vergleich zum letzten Test verbessert haben.
Dieses Konzept hat der Iran eingeführt, um dem zunehmenden Konkurrenzdruck in der Schule entgegenzuwirken. Für Luc und Erik eines der Beispiele, bei denen sie mit ihren eigenen Vorurteilen konfrontiert wurden. Davon gab es noch mehr.
Von Russland dachten wir, dass es da sicher sehr streng zugehen würde. Aber dann kamen wir an eine Schule, an der es so zuging, wie an der Schule, auf die wir selber gegangen waren. Und da wurde auch sehr viel Kritik geäußert. An Putin, an der Regierung. Da haben wir sehr viel drüber gesprochen. Auch über die Ukraine. Sie waren da sehr offen und sehr gastfreundlich.
In Georgien mussten sie mit ihrem Bus erst über schneebedeckte Berge, bis sie am Ende der Straße an eine Schule kamen. Eine Schule mit ganzen 14 Schülern und 11 Lehrern, erzählt Erik.
In dem Dorf gab es überhaupt nur 14 Kinder und die mussten natürlich unterrichtet werden. Nach dem georgischen Gesetz müssen alle Kinder in allen Fächern unterrichtet werden, also mussten auch alle Fächer angeboten werden. Aber was wir am erstaunlichsten fanden, die Kinder saßen nicht zusammen in einer Klasse, sondern in unterschiedlichen Klassen und da saß dann häufig nur ein Schüler mit einem Lehrer.
Alle Kinder an dieser Schule waren übrigens miteinander verwandt und mit dem Schulleiter. Die Schule in Georgien war zwar schwer zu erreichen, aber so wie in vielen Schulen, die Erik und Luc besuchten, zeigten die Lehrer gerne ihren Unterricht, waren stolz und interessiert an dem Austausch mit dem jungen niederländischen Lehrer. Das war aber nicht an allen Orten so. Im Oman zum Beispiel konnten die beiden Brüder gar keine Schule besuchen. Die beiden haben auf ihrer Tour eine Menge guten Unterricht mit engagierten Lehrern gesehen. Und auch der Blick auf das eigene Land verändert sich auf einer langen Reise ja oft.
In Nederland sind wir heel erg gewend, dass er heel veel innovaties zijn.
In den Niederlanden sind wir daran gewöhnt, dass es an den Schulen sehr viel Innovation gibt. Es gibt in vielen Schulen keinen festen Klassenverband mehr. Der Unterricht ist stark individualisiert. Aber auf der Reise haben wir nicht so viel innovativen Unterricht gesehen. Und was uns auch noch auffiel, in den meisten Ländern bekommen die reichsten Kinder den besten Unterricht. Das war eigentlich überall so. Und da dachte ich, da müssten eigentlich alle Länder dran arbeiten, dass die besten Lehrer da sind für die Kinder, die es am schwersten haben.
Die besten Lehrer zurechtkommen bei den Lehrlingen, die es möglichst haben.
Immer öfter lassen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wegen psychischer Probleme krankschreiben. Das zeigt der aktuelle DAK-Gesundheitsreport. Die Krankschreibungen mit der Diagnose haben sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Häufigste Ursache dabei Depressionen. Dayala Lang mit den Einzelheiten.
Anpassungsstörungen sind der zweithäufigste Grund, also Krisen nach einem einschneidenden Lebensereignis, zum Beispiel einem Todesfall, beruflichen oder finanziellen Problemen. Laut Psychoreport gab es die meisten Fehltage 2018 im Saarland, die wenigsten in Bayern. Besonders stark vertreten sind Berufsgruppen, die in der öffentlichen Verwaltung oder im Gesundheitswesen arbeiten. Außerdem werden Frauen viel häufiger diagnostiziert als Männer. Die Medizinische Fachgesellschaft für psychische Erkrankungen, DGPPN, sieht einen klaren Grund für die Geschlechterunterschiede. Frauen gehen häufiger in Behandlung und sind sich ihrer Symptome besser bewusst. Doch warum sind die Zahlen bei beiden Geschlechtern insgesamt so stark angestiegen? Der DRK-Vorstandschef Andreas Storm sagt, psychische Erkrankungen sind heute kein Tabuthema mehr. Deshalb reden Patienten offen mit ihrem Arzt darüber und die Krankheiten werden häufiger festgestellt. Jutta Krälmann von der Linksfraktion im Bundestag sieht auch die Zunahme von Arbeitsstress als Grund. Allerdings ist Burnout, der durch dauerhaften Stress am Arbeitsplatz ausgelöst wird, heute weniger häufig als noch vor 7 Jahren.
Ein Text nicht nur lesen, sondern auch verstehen. Eine Kernkompetenz, die an der Schule, aber auch gerne im Elternhaus vermittelt werden sollte. Da hilft es, wenn Kinder und Jugendliche gerne lesen, auch in der Freizeit. Jetzt wissen wir aber alle, dass das längst nicht für alle gilt. Im Gegenteil, zwar wird der neueste Instagram-Post gelesen oder die WhatsApp-Nachricht, aber ein Buch. Und darum gibt es Landauf, Landab-Initiativen, die mit kreativen Ideen versuchen, fürs Lesen zu begeistern. Nabila Abdelaziz stellt eine dieser Ideen aus Bayern vor, die hoch hinaus will.
Zippelklein ist ganz fein, jeden einen
Schluss. Alia, Nikos, Lara und der Rest der Klasse 4b der Grundschule an der Pfeuferstraße singen ein Lied, das sie selbst geschrieben haben. Es geht um Zippel, ein Schlossgespenst, das die Hauptfigur im neuen Lieblingsbuch der Klasse ist.
Zippel klein, ist ganz fein, lebt in einem Schloss allein. Zippel.
Die Kinder lesen es als Teil des Leseprojekts Büchertürme, Türmer und Turmschreiber. Etwa 20 weitere Schulen in Bayern nehmen daran teil. Ulrike Roos organisiert das Projekt im Freistaat. Sie erklärt, wie die Gründerin der Initiative Ursel Schäffler auf die Idee zu den Büchertürmen kam.
Sie hat eben, als die PISA-Studie rauskam, festgestellt, ja, wie kann es sein, dass zum Beispiel ein Stadtstaat wie Hamburg schlechter abschneidet als die Stadt Shanghai, wo doch die chinesischen Kinder so viel mehr Zeichen lernen müssen als wir mit unserem Alphabet. Und hat sie gesagt, also diese PISA-Studie und damit auch dieses Bild vom schiefen Turm in PISA, da müssen wir den Turm gerade rücken.
Die Turmidee sieht so aus. Schüler lesen so viele Bücher, bis die aufeinandergelegten Buchrücken theoretisch die Höhe eines Turms oder hohen Gebäudes der Stadt erreichen. In München ist das der Friedensengel, das Rathaus und der Wasserturm in Aubing. Das Lesen bekommt bei dem Projekt etwas Sportliches, sagt Ulrike Roos. Der Wettbewerbsgedanke soll Kinder für Bücher begeistern. In der Grundschule an der Pfeuferstraße hat das funktioniert. Die Schülerinnen und Schüler haben dort das Buch Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst, von Alex Rühle gelesen.
Ich habe früher nicht so gern gelesen, aber als ich diese Geschichte über Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst von Herrn Rühle, gehört habe, war ich sehr beeindruckt von dem Buch. Und jetzt lese ich das jeden Tag und lese ein paar Kapitel. Und ja.
Ich habe früher schon gerne gelesen, aber wenn es noch mehr solche Bücher wie Zippel gäbe, ja, würde ich auch jeden Tag lesen, weil dieses Buch so lustig und spannend ist.
Kinder für das Lesen zu begeistern, sei enorm wichtig, sagt Bernhard Reuschel. Er ist Direktor der Grundschule an der Pfeuferstraße.
Es ist an sich die Schlüsselqualifikation schlechthin. Und wir haben mittlerweile bei den Jugendlichen fast ein Viertel funktionale Analphabeten. Das heißt, sie können mit dem Text nichts anfangen.
Es hänge extrem vom Elternhaus ab, wie viel gelesen werde. Das Bücherturmprojekt sei aber besonders erfolgreich darin, wirklich alle zu erreichen.
Vor allem die leseschwachen Kinder ist es vielleicht nochmal ein Anreiz zu sagen, ja, da mache ich jetzt mit und es ist lustig und es ist spaßig und nicht bloß immer dieses mühsame Lesen.
Die Kinder begeistert, dass es beim Bücherturmprojekt nicht beim Lesen bleibt. Sie sollen nämlich die Geschichten aus den Büchern herausholen und in andere Kunstformen übersetzen. In der Schule an der Pfeuferstraße haben die Kinder daher ein Lied erfunden und kleine Gespensterpuppen gebastelt. Anderswo malten Schülerinnen und Schüler Gedichte auf bunte Fahnen, erfanden Tänze oder schrieben die Geschichten weiter. Das Projekt will das Lesen lebendig machen, sagt die Organisatorin Ulrike Roos.
Es wertet alle auf als Teilhaber am kulturellen Leben.
Die Science-Fiction-Serie Another Life auf Netflix will mit Action und Krawall im Weltraum vor allem ein junges Publikum gewinnen. Ob das gelingen kann, klären die Kollegen gleich nach den Nachrichten bei Corso Kunst und Pop. Danke für Ihr Interesse bis hierhin. Das war Campus und Karriere. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.